Ja, auch von meiner Seite aus möchte ich alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend heute. Ich freue mich, dass wir weitermachen können. Inzwischen ist sogar schon der letzte Abend unserer Veranstaltungsreihe angebrochen. Die Tage sind einfach sehr schnell vergangen. Vielleicht ist der ein oder andere heute zum ersten Mal hier. Dann möchte ich denjenigen oder diejenigen ganz herzlich willkommen heißen. In diesen Tagen, so haben diejenigen, die dabei waren, gemerkt, geht es immer wieder um eine gute Nachricht. Wenn man die Zeitung liest und die Nachrichten hört, dann merkt man, es gibt viele, viele schlechte Nachrichten. Und die verbreiten sich oft viel schneller als die guten Nachrichten. Ich habe mir ja die Frage gestellt, was mag wohl für dich eine gute Nachricht sein? Vielleicht könnte es eine gute Nachricht sein, wenn du im Krankenhaus angenommen bist und dann hörst du, du kannst entlassen werden, es ist alles in Ordnung. Vor einiger Zeit war ich im Missionsdienst in der Ukraine tätig. Und während dieser Zeit bahnte sich etwas an, das so aussah, als könnte es könnte ein Tumor sein. Ich habe dann mit einem bekannten Arzt in Deutschland Kontakt aufgenommen und habe ihm das alles so geschildert. Und dann bekam ich von ihm sofort eine E-Mail. Und er schrieb darin, ich soll sofort nach Deutschland kommen. Und er vermutete, dass es sich um eine Sorte handelt, die sich ganz schnell ausbreiten kann. Sofort. Und ich hatte überhaupt nicht das Geld für den Flug. Und außerdem war ich ja dort beschäftigt. Ich habe an der Bibelschule unterrichtet. Wer sollte die Arbeit dort weiterführen? Einige Leute haben dann gern ausgeholfen. Und so war das dann möglich. Bin nach Deutschland geflogen. Vom Termin her war das alles so geplant. Vom Flughafen zum Bahnhof nach Celle. Vom Bahnhof schnell zum nächsten Arzt untersucht. Und dann angemeldet im Krankenhaus. Hab ganz schnell einen Termin bekommen für die Operation. Musste so einiges unterschreiben. Und dann, als ich dann wieder aufwachte aus der Narkose, sagte der Arzt zu mir, es ist gutartig. Und das ist doch eine gute Nachricht. Das hat mich damals froh gemacht, eine gute Nachricht zu bekommen. Aber ich denke, es gibt viele andere kleinere Dinge im Leben, wo man sich drüber freut, wo man eine gute Nachricht bekommt. Zum Beispiel, man hat eine gute Note in der Schule bekommen. Man hat eine Prüfung bestanden. Vielleicht hat jemand ein Essen gekocht und das ist so richtig gut geworden oder einen Kuchen gebacken, der ist gelungen. Ja, ein anderer hat vielleicht einen Arbeitsplatz gefunden und freut sich drüber. Das sind alles Dinge, die unser Leben schön machen, die uns Freude bringen. Jemand hat vielleicht den Partner fürs Leben entdeckt, auch eine ganz gute Nachricht. Es gibt eine Nachricht, die ist noch besser als all die anderen, als all die guten Nachrichten, die wir uns hier vorstellen können auf der Erde. Angenommen, du hast Schulden auf der Bank und jetzt kommt jemand und sagt zu dir, ich bezahle alle deine Schulden. Sag mir, wie viel es ist, hier hast du einen Scheck, ich unterschreibe einen Blankoscheck, du setzt die Zahl ein, so viel du brauchst, damit deine Schulden gedeckt sind. Das wäre doch eine großartige Sache. Nun, ich weiß, dass jeder von uns Schulden hat. Vielleicht hast du keine Schulden auf der Bank, auf deinem Konto. Vielleicht hast du da ein richtig großes Plus. Das könnte ja sein. Aber jeder Mensch hat Schulden. Und zwar sagt uns die Bibel, dass der Mensch Schulden hat bei Gott. Weil der Mensch die Gebote und die Ordnung Gottes übertreten hat. Da haben wir Schuld auf uns geladen. Und diese Schuld, die muss irgendwie wieder gut gemacht werden. Die muss bezahlt werden. Und wenn wir nicht in der Lage sind dazu, für unsere Schuld selber zu bezahlen, dann werden wir eines Tages die entsprechende Strafe dafür bekommen. Aber Gott weiß, dass die Schuld, die wir auf seinem Konto haben, so hoch ist, dass wir sie unmöglich selber wieder bezahlen können. Und darum hat Gott Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha hing, wurde er bestraft für deine und meine Schuld. Und jetzt sagt Jesus, ich biete dir Vergebung an, deiner Schuld. Das ist genauso, als ob jemand dir einen Scheck anbietet, der schon unterschrieben ist. Also Jesus bietet dir einen Scheck an und sagt, du kannst dir deine ganze Schuld einsetzen, die ganze Summe, und ich unterschreibe. Du kannst also frei werden von aller deiner Schuld. Und jetzt bekommst du diesen Check. Und was machst du damit? Du steckst ihn in deine Tasche, freust dich darüber, dass es so etwas gibt. Und es bleibt dabei. Das wäre doch schade. Dieser Scheck muss eingelöst werden. Und das ist das, was die meisten Menschen verpassen. Jesus hat uns diesen Scheck ausgestellt. Und in diesen Tagen der guten Nachricht sagen wir, wie wir diesen Scheck wieder einlösen können. Wie wir zu Jesus kommen können, wie wir die Vergebung in Anspruch nehmen können, wie wir Gottes Kinder werden können und ewiges Leben bei Gott haben können. Unser Thema heute Abend lautet die wichtigste Entscheidung im Leben. Wie wird mein Leben wirklich neu? In unserem Leben gibt es viele Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und ich denke, eine wichtige Entscheidung in unserem Leben ist die Berufswahl oder das Studium. Man entscheidet sich für einen bestimmten Weg, für eine Laufbahn, und dann verbringt man die nächsten Jahre in diesem Beruf oder in dieser Laufbahn. Für mich war es so, dass ich einen Beruf gelernt habe. Danach habe ich ungefähr ein Jahr in dem Beruf gearbeitet. Und dann habe ich mich entschieden, ein Praktikum anzufangen in einem Missionswerk. Und mit diesem Praktikum begann eine ganz andere Karriere. Und zwar bin ich dann später zur Bibelschule gegangen und habe dann einen christlichen Dienst begonnen. Manch einer wechselt seinen Beruf, auch in unserer Zeit recht häufig. Später habe ich mich entschieden, aufs Missionsfeld zu gehen. Und ich denke, diese Entscheidung, aufs Missionsfeld zu gehen, die war von einer noch größeren Tragweite als die Entscheidung für die Berufswahl. Also wie gesagt, damals ein Jahr in dem Beruf gearbeitet, das war nicht so eine lange Zeitspanne. Aber als ich dort auf dem Missionsfeld tätig war, ich kam nach Pakistan, da habe ich da jemanden kennengelernt, auf eine Person, die mir gefallen hat. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Und später habe ich, als dann die Zeit, der Missionsdienst von ihr dann schon zu Ende war in Pakistan und in Indien, habe ich mal einen Brief geschrieben und ich habe nach langer Zeit, oder nein, ich habe eine Karte geschrieben, tatsächlich eine Antwort bekommen. Und dann haben wir uns öfter geschrieben und das war eine richtig gute Sache. Später haben wir uns entschieden, dass wir uns nicht nur schreiben wollen, dann haben wir uns auch mal getroffen. Sie war inzwischen in England auf der Bibelschule und dann sind wir uns auch ziemlich schnell einig geworden. Wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Sie ist aus Südkorea, ihre Eltern leben in Amerika. Und dann haben wir uns in Amerika verlobt und in Deutschland geheiratet. Inzwischen haben wir zwei wunderbare Kinder und das ist eine gute Sache. Es gibt Entscheidungen, die sind von geringerer Bedeutung und andere von größerer Bedeutung. Und das möchte ich einmal hier etwas verdeutlichen. Angenommen, du entscheidest dich für ein gutes Frühstück. Dann hat das einen Einfluss auf diesen Tag. Morgens, wenn du aufstehst, musst du zunächst einmal entscheiden, ja, stehe ich pünktlich auf, wenn der Wecker klingelt oder nicht? Bin ich gehorsam? Und dann kommt das Frühstück. Was trinke ich denn zum Frühstück? Ungesunden Kaffee oder Tee oder vielleicht einfach Wasser. Und ich denke, so ein Frühstück kann schon darüber entscheiden, über das Wohlbefinden an diesem Tag. Mit diesem Pfeil möchte ich einmal die Zeitspanne so ein bisschen andeuten, um die Bedeutung dieser Entscheidung herauszustellen. Dann kommt die Frage nach dem Beruf. Und die Frage nach dem Beruf, die entscheidet über die nächsten Jahre meines Lebens. Manch einer bleibt in seinem Beruf vielleicht, den er entschieden hat, die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre oder 40 Jahre. Ein anderer wechselt vielleicht seinen Beruf hin und wieder mal. Dann kommt die Frage nach der Heirat. Und ich denke, die Frage nach der Heirat ist noch umfangreicher als die Frage nach dem Beruf. Denn wen ich heirate, das entscheidet eigentlich über die Zeit, über den Rest meines Lebens. Und darum ist der Pfeil, den ich hier angezeichnet habe, noch umso länger. Diese Entscheidung hat Auswirkungen auf mein Leben, aber hat auch Auswirkungen auf das Leben meines Ehepartners. Ob mein Ehepartner glücklich sein wird oder nicht, hat sehr viel mit mir zu tun. Und das hat auch Auswirkungen auf unsere Kinder, auf die Zukunft meiner Kinder. Eine Entscheidung, die ich getroffen habe, beeinflusst nicht nur mein Leben, sondern das Leben anderer. Und dann gibt es eine Entscheidung, die von weit größerer Tragweite ist. Und das ist die Entscheidung für Jesus. Sie entscheidet nämlich darüber, wo werde ich meine Ewigkeit verbringen. Und darum habe ich ja einen Pfeil angedeutet, der weit darüber hinausgeht. Und über diese Frage, obwohl diese Frage von einer so großen Tragweite ist, haben viele Menschen überhaupt nicht nachgedacht. Und man macht viele Fehler in seinem Leben. Im nächsten Punkt möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist der größte Fehler deines Lebens? Vielleicht sagst du, es ist eine Anschaffung, es ist vielleicht eine Beziehung, die ich eingegangen bin, vielleicht eine berufliche Laufbahn, die ich eingeschlagen habe, die nicht gut war. Vielleicht war es eine ganz andere Sache, von der du sagst, das war der größte Fehler meines Lebens. Es gibt eine Geschichte, die sehr schön verdeutlicht, worin der größte Fehler unseres Lebens besteht. Eine Geschichte, die uns darauf hinweist, wie wir zur Ewigkeit stehen. Da war ein König, der nach der Sitte seiner Zeit einen Hofnarren hatte. Narren hatten das Recht, zu damaliger Zeit dem König alles Mögliche zu sagen, wirklich mal die Wahrheit zu sagen. Auch wenn die Wahrheit bitter war, dann hat man ihm gesagt, gut, das war ja der Narr, der das gesagt hat. Und dann hat dieser König diesem Narren einen goldenen Narrenstab gegeben, in die Hand gedrückt und hat gesagt, dieser goldene Stab ist jetzt dein Stab, den darfst du behalten. So lange, bis du jemanden findest, der ein größerer Narr ist als du, und dann gib diesen Stab an denjenigen weiter. Jahrelang trug der Narr diesen Stab, und eines Tages erfuhr er, dass der König im Sterben liegt. Der Hofnarr geht zu dem König hinein und sagt, König, ich höre, dass du eine große Reise antrittst. Ich will nicht, sagte der König, ich muss. Oh, du musst? Dann gibt es wohl doch noch jemanden, der über dich steht und größere Macht hat als du. Und er fragte, nun wohl, aber sicher wirst du bald zurückkommen von dieser großen Reise. Und der König antwortete, nein, von dieser Reise, die ich antrete, kommt niemand wieder zurück. Der Hofnarr sagte, nun, gewiss hast du diese lange Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in das Land, in das du kommst, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte wieder seinen Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit dafür, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicherlich nicht gewusst, dass du diese Reise antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber ich habe sie nicht vorbereitet. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Da legte der Narr seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, König, du hast mir damals diesen Stab gegeben und hast gesagt, wenn ich jemanden treffe, der ein größerer Narr ist als ich, dann soll ich diesen Stab an denjenigen weitergeben. König, du bist der größte Narr, den es gibt. Du hast gewusst, dass du eine Reise antrittst, von der du nicht wieder zurückkommst. Und du hast keine Vorsorge getroffen, wie du dort aufgenommen wirst in diesem Land, wo du ankommen wirst. König, du bist der größte Narr. Vielleicht findet sich jemand in dieser Geschichte wieder, dass du sagst, über die Ewigkeit habe ich auch noch nicht viel nachgedacht. Ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, mich darauf vorzubereiten. Diese Geschichte will uns etwas Wichtiges lehren. Im Laufe unseres Lebens bereiten wir uns auf viele Dinge vor. Ich habe gelesen, davon, dass es ein Sinfonieorchester gibt. Wer darin mitspielen will, der bereitet sich ungefähr 20 Jahre darauf vor, um dann in diesem Orchester spielen zu dürfen. Andere machen eine Berufsausbildung, um dann die nächsten Jahre in diesem Beruf arbeiten zu können. Sie studieren hart, vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, um die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre in diesem Beruf arbeiten zu können. Aber vor uns liegt eine Ewigkeit. Die dauert nicht nur 20 Jahre, 40 Jahre, sondern viel, viel länger. Und wie viel Zeit verbringst du damit, dich auf diese Reise vorzubereiten? Jesus bezeichnete einmal einen intelligenten Mann als einen Narren. Was war in seinem Leben schiefgelaufen? Ich lese den kurzen Text einmal vor aus Lukas Kapitel 12, Vers 16. Dort heißt es: Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und ich will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Und als er all das gebaut hatte und damit fertig war, diese Entscheidung getroffen hatte, da sagte Gott ganz unerwartet zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Hier bezeichnet Jesus einen intelligenten Mann als einen Narren. Dieser Mann hat einen großen Fehler begangen in seinem Leben. Worin bestand er? Bestand er darin, dass er Scheunen bauen wollte? Ganz sicher nicht. Bestand der Fehler darin, dass er eine gute Ernte hatte und jetzt Pläne machte? Wie setze ich meine Ernte richtig ein? Ganz sicher nicht. All das ist gut, das will Gott von uns. Aber eines hat er nicht getan. Er hat nicht an Gott gedacht. Er hat gedacht, damit ist das Leben fertig. Jetzt kann ich leben, wie ich will. Jetzt habe ich Ruhe, um nichts anderes in der Welt brauche ich mich zu kümmern. Und in diesem Moment sagt Gott: Deine Seele will ich von dir fordern. Das bedeutet, der Mann wird in diesem Moment sterben. Wann ist der Tag, an dem wir diese Erde verlassen? Wir wissen es nicht im Voraus. Wir wissen nicht, ob uns plötzlich eine schwere Krankheit ereilt und wir in kurzer Zeit dahingerafft werden. Wir wissen nicht, ob irgendein Unfall sich ereignet und wir schon bald nicht mehr da sind. Wann ist der Zeitpunkt? Gott weiß den Zeitpunkt. Gott bestimmt, wie lang unser Leben dauert. Und was Gott von uns erwartet hier auf dieser Erde ist, dass wir vorbereitet sind und dass wir nicht so tun, als würden wir für immer hier sein. Derjenige, der zwar für sein irdisches Leben gut gesorgt hat, doch überhaupt nicht für die Ewigkeit, ist der größte Narr aller Zeiten. Die wichtigste Frage in unserem Leben ist die Frage, ob wir uns auf die Ewigkeit vorbereitet haben. Der größte Fehler, den wir begehen können, besteht darin, dass wir es versäumen, uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Und die wichtigste Aufgabe in unserem Leben besteht darin, dass wir uns auf diese Reise vorbereiten. Wenn wir irgendeine andere Reise antreten, dann machen wir einen Plan. Wir gucken uns die Route an. Wir wollen wissen, wo fahren wir hin, wie komme ich dort an. Wenn man in Urlaub reist, wenn man mit dem Auto reist oder wenn man mit der Bahn reist, dann druckt man sich den Reiseplan aus, damit man weiß, auf welchen Bahnsteig man geht, wann man umsteigen muss. Und wenn es um die Reise in die Ewigkeit geht, dann ist man so gleichgültig und kümmert sich überhaupt nicht darum. Wie bereiten wir uns richtig vor? Wir bereiten uns dann richtig vor, wenn wir eine Entscheidung treffen, die die wichtigste Entscheidung unseres Lebens ist. Und diese Entscheidung besteht darin, wie wir Jesus Christus aufnehmen in unser Leben und wie wir gerettet werden für die Ewigkeit. Es gibt einen Bibeltext, der uns sehr gut beschreibt, wie wir diese Entscheidung treffen können. Und dieser Text soll uns heute Abend beschäftigen. In Matthäus Kapitel 7, die Verse 13 bis 14 steht: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und nur wenige sind's, die ihn finden. Dieser Text ist einer der zentralen Aussagen in der Bibel, den wir kennen sollten. Denn dieser Text zeigt uns die richtige Route, um dort anzukommen im Himmel. Zunächst einmal ist in diesem Text die Rede von einem breiten Weg. Ich habe das einmal etwas hervorgehoben. Und dieser breite Weg, der führt zu einem ganz bestimmten Ziel. Wenn wir uns diesen Bibeltext anschauen, dann sehen wir, dass dieser breite Weg in die Verdammnis führt. Und auf diesem Weg sind viele Menschen. Aber dann gibt es noch einen anderen Weg. Und ich wünschte, jeder von uns würde sich entscheiden, ich möchte auf diesem Weg gehen. Und dieser andere Weg, der wird hier bezeichnet als der schmale Weg. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Und wenn hier vom Leben die Rede ist, dann bedeutet das der Himmel. Das ist der Weg, der zu Gott führt. Das ist nicht der Weg, der zu Verdammnis führt, sondern der Weg, der zum Himmel führt. Und dann wird uns ja auch gesagt, wie wir wechseln können von diesem Weg. Wie können wir den breiten Weg verlassen und auf den schmalen Weg kommen? Und die Antwort, die uns hier gegeben wird in dem Bibeltext, heißt: Es gibt eine Pforte, durch die wir hindurchgehen sollen. Und diese Pforte heißt die enge Pforte. Da müssen wir hindurchgehen und das ist der Punkt, wo wir wechseln können. Wir können nicht irgendwo wechseln. Stell dir vor, du bist unterwegs auf der Autobahn und du stellst fest, du bist in die falsche Richtung gefahren. Du denkst, jetzt muss ich umkehren. Du kannst nicht einfach irgendwo umdrehen. Du fährst zur nächsten Ausfahrt, fährst dort ab auf eine, die andere Auffahrt wieder rauf und dann fährst du in die andere Richtung. Und so müssen wir uns das vorstellen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, um zu wechseln. Es gibt eine Möglichkeit. Es gibt einen Weg. Den hat Gott uns gezeigt. Durch die enge Pforte hindurch. Und dann haben wir in diesem Bibeltext auch eine Aufforderung. Und hier steht auch, was wir tun müssen, um vom breiten Weg auf den schmalen Weg zu kommen. Es heißt hier, geht ein durch die enge Pforte. Was nützt mir eine Pforte, eine Tür, aber ich gehe nie hindurch? Also wir müssen einen Schritt tun. Hier wird eine Handlung von uns erwartet, eine Aktion. Hier ist etwas, was wir tun müssen, um vom breiten Weg auf den schmalen Weg zu kommen. Wir müssen gehen, wir müssen einen ganz bestimmten Schritt gehen. Ich möchte jetzt das, was jetzt in diesem Bibeltext steht, noch einmal etwas anders erklären. Ich möchte es veranschaulichen anhand einer Grafik. Hier auf dieser Grafik sehen wir eine Linie, die die Seite in zwei Teile teilt. Eine breite Seite und eine schmale Seite. Diese beiden Seiten stehen für die beiden Wege. Das eine ist der breite Weg, der führt in die Verdammnis, und das andere ist der schmale Weg, der führt zum Leben. Dann habe ich hier ein Dreieck eingezeichnet. Und dieses Dreieck, das steht jetzt einmal symbolisch für Gott. Wir können Gott nicht sehen, Gott ist im Himmel. Und wir können auch kein Bild von Gott malen, das wollen wir auch nicht tun. Aber jetzt einfach mal ein Symbol, das manche Leute gern gebrauchen. Es erinnert uns an die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist Vater, Gott ist Sohn, Gott ist der Heilige Geist, so offenbart er sich uns. Gott ist ein Gott, den wir aber kennenlernen als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und dieser Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Dieser Gott ist ein guter Gott, der uns lieb hat, der einen Plan gemacht hat für unser Leben. Wir könnten jetzt viel über Gott sagen, aber wir gehen einmal weiter. Jetzt habe ich auf diesem breiten Weg Pfeile eingezeichnet. Und diese Pfeile stehen für uns Menschen. Die Pfeile sind alle auf dem breiten Weg. Von Natur aus ist jeder Mensch auf dem breiten Weg. Seit dem Sündenfall durch Adam und Eva ist der Mensch von Gott getrennt und wir sind auf dem breiten Weg. Wir werden bereits in Sünde geboren. Und somit ist jeder Mensch ein Sünder. Nicht allein erst durch die Tatsünde, die wir begehen. Wir sind bereits als Sünder in diese Welt gekommen. Und jetzt sagt uns die Bibel in Jesaja Kapitel 59, dass unsere Sünde wie eine Scheidewand ist zwischen Gott und uns, sodass er uns nicht hören kann. Und darum sind auch alle Versuche der Religion zum Scheitern verurteilt. Alle selbstgemachten Versuche, zu Gott zu kommen, scheitern. Man kann vielleicht irgendwelche übernatürlichen, okkulten Erfahrungen machen, aber das sind keine Erfahrungen mit Gott, das sind Erfahrungen mit dem Teufel. Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen wir, indem wir zu Jesus Christus kommen. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und so geht der Mensch seinen Weg und entfernt sich immer weiter von Gott. Und hier schauen wir uns mal eine Person an. Hier ist jemand, der hat in seinem Leben Sünden begangen. Diese großen Kreise sollen einmal die Sünden des Menschen darstellen. Vielleicht ist er ein Verbrecher, er hat im Gefängnis gesessen, vielleicht schreiben die Zeitungen über ihn, er ist ein gesuchter Terrorist und man sagt, ja, der hat es wirklich nötig, sich zu bekehren. Wenn irgendjemand sich bekehren muss, dann der. Dann auf der anderen Seite gibt es Menschen, die haben vielleicht nur kleine Sünden begangen, so einen richtigen Durchschnittsbürger, die sich nichts Schlimmes zu Schulden kommen lassen, aber das eine, was der andere macht, das macht man auch. Man macht einfach so mit und nimmt viele Dinge einfach nicht so ernst. Und hier haben wir eine Person, die so ein richtig ordentliches, anständiges Leben führt. Und die sich sagt, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Vielleicht mal, ja, morgens, wenn ich aufstehe und dann, ja, mal geflucht und so, dann im Laufe des Tages so eine Notlüge oder so eine Ausrede. Naja, man muss ja nicht alles so genau nehmen. Und dann am Abend noch so manche schlimme, schlechte Gedanken, schlechte Worte und Ärger. Und wie ist der Tag verlaufen? Wie viele Sünden waren das? Vielleicht 3 Stück. Und dann kommt der zweite Tag, wieder 3. Sind schon 6. Und wenn wir so einmal durchgehen, in einer Woche wären es schon 21. In einem Monat wären das schon fast 100 Sünden. Und wenn wir das mal hochrechnen auf ein ganzes Jahr, 1000, 10 Jahre, 10.000, 20 Jahre, 20.000. 30 Jahre, 30.000, 40 Jahre, 40.000 Sünden. Stellen wir uns das einmal vor. Manch einer denkt, ja, ich bin ja nicht so schlimm wie andere. Aber wie sieht Gott uns? Gott sieht uns mit seinen Augen. Gott sieht uns mit den Augen, wie wir sie beschrieben haben in der Bibel. Wie es dort heißt, der Mensch ist ein Sünder. Und er ist getrennt von Gott, nicht nur durch das, was der Mensch damals getan hat, durch die Sünde von Adam und Eva im Paradies, sondern auch durch unsere eigenen Tatsünden sind wir getrennt von Gott. Und jetzt sagt uns die Bibel, wenn der Mensch seinen Weg so weitergeht, dann wird er eines Tages die Grenzlinie des Todes überschreiten. Diese Linie steht jetzt einmal für den Tod. Und was kommt danach? Die Bibel sagt uns, nach dem Tod kommt das Gericht. In Hebräer Kapitel 9, Vers 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann sagt die Bibel uns auch, dass Gott Bücher hat. Und in diesen Büchern ist alles aufgezeichnet über unser Leben. Wir können uns das gar nicht vorstellen, welch ein großes Wissen Gott von uns hat. Gott weiß alles von uns. Unsere guten Taten, unsere bösen Taten. Und dann wird der Mensch gerichtet werden nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Gott stellt die Menschen vors Gericht. Und nach dem Gericht folgt die Verdammnis. Gott hat die Hölle nicht geschaffen, um Menschen dort hineinzuwerfen. Gott hat die Hölle geschaffen in erster Linie für den Teufel und seine Dämonen. Aber alle diejenigen, die auf diesem Weg gehen, werden einmal ebenfalls dort sein. Und das trifft auf alle Menschen zu. Wenn wir auf diesem breiten Weg bleiben, so heißt es in Matthäus Kapitel 7, dann gehen wir in die ewige Verdammnis. Gott weiß das Problem des Menschen und Gott hat selbst nach einem Ausweg gesucht. Wir haben in diesen Tagen viel über die Liebe Gottes nachgedacht. Gestern ging es den ganzen Abend darum und wir haben darüber gesprochen, dass die größte Tat der Liebe darin besteht, wenn jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Man kann viel Gutes tun aus Liebe. Man kann Kranke besuchen und für sie sorgen und dazu werden wir aufgefordert. Das ist gut und es ist richtig. Das sind Zeichen, wie wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen. Aber das größte Zeichen der Liebe besteht darin, wenn jemand sein Leben lässt für einen anderen. Und jetzt heißt es in der Bibel, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Feinde waren. Obwohl wir nicht seine Freunde waren, ist Jesus für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha. Der Hauptgrund seines Kommens in diese Welt bestand darin, um am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und auch in Matthäus Kapitel 7 heißt es, dass wir durch die Pforte hindurchgehen müssen. Und diese Pforte ist Jesus. Johannes Kapitel 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keine andere Pforte, um vom breiten auf den schmalen Weg zu wechseln, als nur durch Jesus Christus. Es gibt niemand anderes, der den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, außer er. Und wenn ein Mensch auf diesem breiten Weg ist und seinen Weg immer weiter geht, wir nehmen jetzt einmal einfach beispielhaft eine Person heraus, dann kommt der Mensch irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo er merkt, so sollte ich nicht weiterleben. Wenn ich so mein Leben weiterführe, dann gehe ich verloren für Zeit und Ewigkeit. In der Bibel steht, dass Gott den Menschen ruft und Gott den Menschen mahnt, umzukehren. Gott ruft jeden Menschen mindestens 2 oder 3 Mal in seinem Leben, dass der Mensch umkehre von seinem Weg und zu Jesus komme. Und dann kommt der Mensch zu Jesus und er entscheidet sich für Jesus. Jetzt will ich nicht mehr den Weg gehen wie bisher, sondern ich will wechseln. Ich will auf den schmalen Weg kommen. Und er kommt zum Kreuz, zu Jesus. Und was er dort tut, ist, er bringt seine ganze Sünde zu Jesus. Er lädt sie dort ab. Auf den schmalen Weg kann man nicht kommen, wenn man festhält an seiner Sünde. Wenn man sie nicht bereit ist, sie aufzugeben. Wenn du denkst, ich möchte weiter in der Sünde leben und Jesus gleichzeitig nachfolgen, das ist ein Spagat, der nicht funktioniert. Auf diese Weise kommt niemand durch die Tür hindurch. Es ist eine enge Pforte. Da muss der Ballast der Sünde abgelegt werden. Wir kommen also zu Jesus im Gebet und dann sagen wir zu dem Herrn, ich bekenne dir meine Sünden. Ich habe Unrecht getan. Ich bin ein Sünder. Und ich glaube, es geht bei der Bekehrung nicht darum, dass wir jetzt alle unsere Sünden nennen könnten und aufzählen könnten. Ich habe schon gesagt, wenn jemand 3 Mal am Tag sündigt, wie viel sind das wohl? Wir könnten die Zahl gar nicht zusammenbekommen. Und wenn ich fragen würde, welche Sünde hast du denn begangen am 12. April 1992 oder irgendwann? Wie könnten wir uns an alle unsere Sünden erinnern? Aber wir bringen unser ganzes Leben Jesus, die ganze Vergangenheit, die ganze Sünde. Und dann legen wir sie dort ab und sagen, Herr Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld. Aber dann bleiben wir nicht dabei stehen, sondern wir sagen auch, Herr Jesus, jetzt nehme ich dich auf in mein Leben. Du sollst jetzt mein Retter sein und mein Herr. Eine richtige Bekehrung bedeutet, dass der Mensch Jesus in sein Leben hineinlässt und sagt, du sollst die weitere Führung meines Lebens übernehmen. Ich weiß, dass du der Schöpfer meines Lebens bist und du kennst am besten mein Leben. Du weißt, was gut ist für mich. Ich vertraue mich dir jetzt an und ich gehe an deiner Hand durchs Leben. Und dann schenkt Gott ihm ein neues Leben. Er ist auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Auf dieser Seite gibt es dann auch andere, die ebenfalls an Jesus glauben und Jesus nachfolgen. Ich habe jetzt mal die Zahl der Pfeile ganz bewusst weniger gemacht, weil es auch weniger Menschen gibt, die auf diesem Weg sind. Jetzt gibt es Menschen, die sich bekehrt haben, aber bald merken sie, da passiert wieder Sünde in meinem Leben. Und dieses Mal habe ich die Sünde nicht dargestellt mit Kreisen, wie das erste Mal, sondern mit wie so große Klötze, die sich aufbauen wie eine Mauer auf unserem Weg mit Jesus. Auch in unserem Leben als Christ passieren uns immer wieder Sünden. Und dann nehmen wir das in Anspruch, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir bringen also diese Sünde zu Jesus und Jesus vergibt die Sünde und das Leben mit Jesus geht weiter. Heute Abend laden wir dazu ein, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Wenn ich jemanden vor mir habe und so im persönlichen Gespräch dieses Diagramm erkläre, was in Matthäus 7 steht, dann mache ich gern diese Skizze und dann frage ich den anderen, hast du verstanden? Hast du dieses Diagramm verstanden? Und normalerweise sagt der andere meist immer gleich ja. Denn so kompliziert ist das ja auch nicht. Ich frage jetzt nicht jeden ab, hast du es verstanden? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch jeder heute Abend jetzt das auch verstanden hat. Und dann meine zweite Frage, die dann danach kommt, ist die, an welcher Stelle stehst du? Zeig jetzt einmal mit dem Finger dorthin, wo du jetzt gerade stehst. Und dann zeigt jemand zum Beispiel dahin vor das Kreuz und sagt, ich bin genau da, vor dem Kreuz. Ich bin auf dem breiten Weg, aber ich stehe vor dieser Entscheidung, da möchte ich durch. Wo möchtest du hin? Ja, ich möchte auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Ich hatte einen älteren Mann einmal in der Seelsorge und ich stellte ihm die gleiche Frage und er deutete auf das Diagramm ziemlich weit unten hin, womit er sagen wollte, ich bin schon ziemlich alt und schon bald an der Grenze der Ewigkeit. Ja, und wo möchtest du hin? Und so schräg nach oben gezeigt. Und ich denke, das ist gut, das ist wichtig, dass man verstanden hat, wo man steht. Und heute hast du die Gelegenheit, umzukehren und diesen Schritt zu Jesus zu tun. Wir werden nach dieser Versammlung auch wieder einen Aufruf machen, um diese Entscheidung für Jesus festzumachen. Ich werde einladen, dann nach vorne zu kommen und es damit auch öffentlich zu zeigen. Ich möchte Jesus Christus nachfolgen, ich möchte ihm dienen. Jemand mag fragen, aber warum denn öffentlich? Glaube ist doch eine Privatsache. Das ist doch was ganz Persönliches, eine Beziehung zwischen Gott und mir. Ja, das ist schon richtig. Glaube ist eine Privatsache, das ist ganz richtig. Denn wie es in unserem Herzen aussieht, das wissen wir und das weiß Gott. Und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Und wenn jemand dann sein Leben mit Gott in Ordnung bringen will, dann ist das eine ganz private und persönliche Angelegenheit. Aber dann ist der Glaube an Jesus auch eine Sache, die andere Menschen betrifft. In Römer Kapitel 10, Vers 9 bis 10 heißt es, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. In diesem Vers haben wir beide Seiten, diese private Seite und die öffentliche Seite. Denn wenn du in deinem Herzen glaubst, das ist etwas ganz Privates, etwas ganz Persönliches. Und das ist nötig, um gerettet zu werden. Aber dann auf der anderen Seite spricht dieser Bibeltext auch davon, dass es dort auch ein Bekenntnis gibt nach außen hin. Und wenn jemand Christ sein will, dann kann er kein heimlicher Christ sein. Wenn er sagt, ich behalte es für mich, dass ich gläubig bin, das geht einfach nicht. Stell dir vor, du bekehrst dich heute, aber morgen früh ist ein Turnier, an dem du teilnehmen willst. Aber gleichzeitig sagst du auch, ja, eigentlich würde ich gern zum Gottesdienst gehen. Oder sagen wir mal, das Turnier ist vielleicht an einem anderen Sonntag. Du willst ja nicht unhöflich vielleicht sein und jetzt die Leute vom Kopf stoßen. Aber am Sonntagmorgen, du willst zum Gottesdienst gehen. Was sagst du denn deinem Team? Ja, ich habe einen Termin. Ich kann leider nicht kommen. Ist in Ordnung. Aber warum sagst du nicht, ich möchte zum Gottesdienst gehen? Da gehöre ich hin. Ich freue mich drauf. Dort wollen wir Gott anbeten. Wir wollen Lieder singen. Wir wollen dort zusammen die Bibel lesen. Wir wollen beten. Darauf freue ich mich. Und schon hast du ein Zeugnis gegeben nach außen hin. Unser Leben, das wird sich ändern. Und es muss Auswirkungen haben. Und es wird Auswirkungen haben, selbst bis ins Kleinste. Es kann nicht verborgen bleiben, wenn jemand Christ geworden ist. Und darum ist es gut, wenn man diese Entscheidung gleich von Anfang an auch vor anderen festmacht und sagt, ja, jetzt gehöre ich auch zu Jesus. Jetzt gehöre ich auch zu denen, die Jesus nachfolgen. Ich möchte noch kurz auf ein paar Fragen oder Einwände eingehen, die mir begegnet sind. Da sagt mir jemand, ich meine, dass Gott für alle Menschen da sein müsste, nicht nur für die Christen. Womit er sagen will, es gibt ja so viele Religionen in der Welt und ihr meint nur ihr allein seid auf dem richtigen Weg und nur ihr könnt gerettet werden. Ich meine, dass Gott für alle da sein sollte. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und hier steht das Wort alle. Und das ist wirklich so gemeint. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle gerettet werden können, die an ihn glauben. Das Evangelium gilt für alle Menschen. Und das Schöne ist, dass in allen Teilen der Welt Menschen zum Glauben an Jesus kommen und sich bekehren. Überall in der Welt wächst die Zahl der Christen. Selbst in den entferntesten Ländern und in den verschlossensten Ländern der Erde bekehren sich Menschen. Manchmal gebraucht Gott sogar ganz ungewöhnliche Wege, um zu den Herzen der Menschen zu sprechen. Wir hatten Missionare im Kosovo und vor kurzem schrieben sie in einer E-Mail Folgendes. Svenja hatte vor ein paar Wochen gesagt, dass sie sehr offen ist für das, was die Bibel sagt, dass sie jedoch noch Fakten bräuchte, um wirklich glauben zu können. Kurz danach hatte sie einen Traum, in dem ihr Jesus begegnet ist, und mehrere andere starke Erlebnisse, sodass sie im Taufgespräch in der vergangenen Woche sagte, ich glaube voll und ganz an Jesus und an die Bibel und habe Buße getan für meine Sünden. Jesus findet Wege, um zu Menschen zu sprechen, auch dort in den verschlossenen Ländern der Welt. Ich habe gelesen, dass sich in China bis zu 20.000 Menschen täglich bekehren. Und in China rechnet man heute damit, dass es mehr als 90 Millionen gläubige Christen gibt. Also der Glaube ist jetzt nicht nur für Menschen da, die hier sind. Das ist für jeden Einzelnen zu in der Welt. Jemand anderes sagt, warum kann nur Jesus retten? Ich möchte das kurz sagen, weil Jesus die Bedingungen eines Retters erfüllt hat. Ein Retter, der andere retten will, muss selbst ohne Sünde sein. Jesus konnte unsere Schuld nur deshalb auf sich nehmen, weil er ohne Sünde war. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn gerechtfertigt werden können. Hier heißt es, Christus hat nie gesündigt. Und deshalb machte ihn Gott zum Opfer für unsere Sünden. Stell dir vor, du hast selbst große Schulden auf der Bank. Und jetzt merkst du aber, dein Sohn oder deine Tochter ist in einer großen Patsche und braucht Geld. Wie kannst du helfen, wenn du selbst nichts hast? Ein Retter muss befähigt sein. Wer einen Ertrinkenden retten will, muss selbst ein guter Schwimmer sein. Jemand muss in der Lage dazu sein, andere zu helfen. Jesus war schuldlos und von daher war er fähig, die Schuld der ganzen Menschheit stellvertretend auf sich zu nehmen. Und das Dritte, der Retter muss bereit sein. Was nützt es einem Ertrinkenden, wenn am Ufer ein guter Schwimmer steht, aber der gute Schwimmer ist nicht bereit, ins kalte Wasser zu springen und diesen Menschen dort, der am Ertrinken ist, rauszuziehen? Jesus Christus ist bereit, dies für uns zu tun. Darum ist Jesus Christus geeignet. Darum ist Jesus derjenige, der fähig ist, uns zu retten. Jemand sagt zum Beispiel, ich brauche mich nicht zu bekehren, denn ich bin ja nicht so schlimm. Einmal ist kein Mal. Gott müsste mit mir schon zufrieden sein. In Jesaja Kapitel 64, Vers 5 steht, in deinen Augen sind wir unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Viele Menschen haben gute Werke getan, sind sehr vorbildlich. Aber das alles reicht nicht. Selbst die guten Werke, heißt es hier, sind wie ein schmutziges Kleid. Stellen wir uns einmal vor, da ist jemand in seiner Firma ein richtig guter Mitarbeiter. Er hat das Vertrauen von allen gewonnen. Er macht manchmal Überstunden und nimmt es mit der Zeit auch gar nicht so genau. Er fühlt sich verantwortlich, er setzt sich ein, er denkt mit. Ein richtig guter, vorbildlicher Mitarbeiter. Zuverlässig, treu in jeder Hinsicht. Doch eines Tages, nach vielen Dienstjahren, passiert es einmal, dass der Tresor gerade offen steht und er denkt, einmal ist kein Mal. Jetzt oder nie, das ist meine Gelegenheit. Und auf mich kommt sowieso keiner. Keiner wird vermuten, dass ich da rangegangen bin. Gesagt, getan und schon bald wird es entdeckt, was passiert ist. Was ist da nur vor sich gegangen? Man geht der Sache nach und ruckzuck wird aufgeklärt, wer derjenige ist, der den Tresor leer gemacht hat. Und er sagt dann zu seinem Chef, einmal ist kein Mal. Was sagt der Chef dazu? Natürlich nicht. Natürlich, das geht nicht. Er wird ihn vor Gericht stellen. Er wird ihn zur Verantwortung ziehen. So geht es nicht weiter. Und wenn dann der Mitarbeiter noch sagt, ja, Sie wissen ja, dass ich in der Vergangenheit immer ein guter Mitarbeiter war, jetzt können Sie doch mal ein Auge zudrücken. Seien Sie doch nicht so pingelig. Ja, was soll der Chef jetzt sagen? Soll ich jetzt ein Auge zudrücken, weil er in der Vergangenheit immer so ein treuer Mitarbeiter war? Und so denken manche Menschen von Gott. Jetzt Gott soll doch nicht so pingelig sein, jetzt kann er doch mal ein Auge zudrücken. Einmal ist kein Mal, das ist ein falscher Satz. Dann gibt es andere Leute wieder, die stellen sich das so vor, dass es bei Gott ist wie mit einer Waage. Sie denken, eines Tages wird Gott alle Werke auf eine Waage tun, in die eine Schale kommen die guten Taten hinein, die man getan hat, und in die andere Schale kommen die schlechten Taten hinein, die man getan hat. Und dann wird gewogen, je nachdem, wo man mehr hat. Wenn man mehr gute Werke hat, kommt man in den Himmel oder andersrum. Auch das ist ein völlig falsches Bild, das die Bibel nicht kennt. Gott kann keine Sünde in den Himmel hineinlassen, sonst wäre der Himmel nicht mehr rein. Der Mensch wird nicht verurteilt aufgrund der guten Taten, die er getan hat, sondern aufgrund der schlechten Taten, die er getan hat. Ich habe heute Nachmittag so denken müssen daran, dass meine Frau einen Job hat in einer Mensa, in einer Schule. Und als sie dann diese Arbeit antrat dort, musste sie einige Schulungen mitmachen, Hygieneschulungen und was es so alles gibt. Es muss alles sehr sauber dort zugehen. Sie darf auf keinen Fall zur Arbeit kommen, wenn sie krank ist. Man darf ja nicht andere anstecken. Das Essen darf nicht verunreinigt werden. Da dürfen keine Bazillen übertragen werden. Und jetzt stell dir vor, Gott lässt jetzt in den Himmel so einen richtigen Sack voller böser Bazillen hinein. Wäre der Himmel noch rein? Das geht doch nicht. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber ich bin doch gläubig. Ich glaube doch auch an Gott. Ich glaube doch auch an die Bibel. Warum ist hier immer die Rede von Bekehrung? Ich verstehe das gar nicht, was das bedeutet. Der Glaube, der theoretische Glaube an Gott rettet nicht. Glaube im biblischen Sinne bedeutet Vertrauen. Und ich möchte das einmal verdeutlichen anhand eines Bildes. Es gab einen ganz berühmten Drahtseiltänzer, der etwas geleistet hat, was, soweit ich weiß, nach ihm niemand anderes vollbracht hat. Es war im Jahre 1858. Damals wurde ein 340 Meter langes Drahtseil über die Niagara-Wasserfälle gespannt. Und dieser Künstler hat gesagt, dass er es schaffen wird, von einem Ende zum anderen zu gehen, über die Wasserfälle hinüber. Er nahm eine Stange in die Hand, 20 Kilogramm schwer, 12 Meter lang. Und als es dann soweit war, sind Sonderzüge eingesetzt worden, um die Menschen dorthin zu transportieren. Die wollten das alle sehen und alle miterleben, was dort jetzt passiert. Ich habe ein Bild dazu gefunden. Er ist dann losgegangen. Er ist rübergegangen über die Niagara-Wasserfälle. Und als Charles Blondin, so ist sein Name, dann auf der anderen Seite ankam, stellte er jemandem die Frage, sagen Sie, glauben Sie, dass ich Sie hinübertragen kann auf die andere Seite? Und er sagte, natürlich glaube ich das. Ich habe kein Zweifel an Ihrem Können. Würden Sie mir erlauben, dass ich Sie hinübertrage auf die andere Seite der Niagara-Wasserfälle? Und er antwortete auf keinen Fall, wohl kaum. Sie glauben doch nicht selbst, dass ich so mein Leben aufs Spiel setzen würde. Und er wendete sich ab. Und Charles Blondin wandte sich an einen anderen. Und wie ist es mit Ihnen? Er wandte sich an jemanden, den er kannte. Das war sein Geschäftsführer. Glauben Sie, dass ich Sie hinübertragen kann? Ja, ich glaube es. Ich habe nicht den geringsten Zweifel an Ihrem Können. Wollen Sie es mir erlauben? Ja, ich will. Und dann stieg der Geschäftsführer auf. Und Charles Blondin brachte ihn sicher auf die andere Seite hinüber. Welcher von beiden hat vertraut, dass der Künstler ihn hinübertragen kann? Der erste oder der zweite? Ganz sicher, der zweite. Der ist aufgestiegen. Was nützt es einem Menschen, wenn er sagt, ich glaube, dass Jesus mich hinüberbringen kann in die Ewigkeit? In den Himmel. Aber man vertraut Jesus nicht, man steigt nie ein. Oder das Bild, das ich an einem anderen Tag gebraucht habe mit dem Flugzeug. Du glaubst, das Flugzeug kann dich hinüberbringen auf die andere Seite des Atlantiks. Aber du steigst nie ein, dann wirst du auch niemals ankommen. Dann gibt es jemand, der sagt, wir sind doch alle Gottes Kinder. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 steht, allen denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Nicht alle Menschen sind Gottes Kinder, alle sind Geschöpfe Gottes, alle Menschen sind geliebt von Gott. Aber ein Gotteskind wird man, so wie es in diesem Bibeltext heißt, erst dann, wenn jemand Jesus aufnimmt in sein Leben. Die Bibel spricht auch von einer geistlichen Wiedergeburt. Wir werden neu geboren, in die Familie Gottes hineingeboren und damit sind wir Gottes Kinder. Jemand mag fragen, geht es nicht auch ohne Bekehrung? In Apostelgeschichte 3, Vers 19 heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. In Hesekiel Kapitel 18, Vers 23 steht, meinst du, dass ich gefallen habe am ewigen Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehre und lebe? Ein Zitat von Ernst Modersohn, er sagte, auch die beste Erziehung, auch die frömmste Veranlagung macht eine Bekehrung nicht überflüssig. Jeder Mensch muss sich einmal bekehren. Ohne Bekehrung geht es nicht. Bekehrung ist die Umkehr zu Gott durch Jesus Christus. Ein Mensch kommt zu Jesus Christus mit seiner Sünde und Jesus nimmt ihm die Sünde ab. Und Jesus schenkt dem Menschen ein neues Leben. Funktioniert das wirklich? Wir haben in diesen Tagen schon so manche Berichte gehört von Menschen, die sich bekehrt haben und die gesagt haben, jetzt hat mein Leben einen Sinn, jetzt hat es ein Ziel, jetzt ist Freude in mein Leben gekommen, jetzt kenne ich Gott, jetzt habe ich jemanden, der mich führt, der mich leitet, der mich durch das Leben hindurchträgt. Vor längerer Zeit kam in unsere Gemeinde ein junger Mann. Er hat zu der Zeit ein Praktikum gemacht in einem Altenheim. Er hatte vieles schon durchgemacht und erlebt, seine Freude gesucht in vielen Dingen, aber im Grunde genommen war er innerlich leer. Die Einladung zur Gemeinde nahm er an, kam einige Male und dann kam er auf mich zu und sagte, ich möchte mich bekehren. Wow, das war überraschend. Einfach so. Und wir setzten uns zusammen und ich erklärte ihm dann noch einmal diesen Weg. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, den breiten Weg und den schmalen Weg. Der eine Weg, der zum Leben führt, der andere Weg, der in die Verdammnis führt. Und er hat ganz klar erkannt, ich bin auf diesem breiten Weg, der in die Verdammnis führt. Und wo möchtest du hin? Ich möchte da durch die Pforte. Ich möchte auf den schmalen Weg, der zum Leben führt. Und was musst du tun, um da durchzukommen? Ich muss meine Sünden Jesus bringen und ich muss Jesus in mein Leben aufnehmen. Ich muss mich bekehren. Gut, und wie geht das praktisch? Das geht praktisch so, indem wir beten. Wir kommen im Gebet zu Jesus und wir sagen Jesus, dass wir jetzt unser Leben ihm anvertrauen möchten. Wie möchtest du das handhaben? Wäre es dir lieber, wenn ich dir helfe beim Gebet? Manche Leute, die sich bekehren möchten, haben noch nie vorher in ihrem Leben gebetet und wissen auch nicht so richtig, wie das geht. Dann helfe ich gern dabei. Und er sagte, ich möchte gerne selber beten. Und er betete zu Jesus, um sein Leben Jesus anzuvertrauen. Und als er dann fertig war, habe ich ihm gesagt, ich würde dir gern noch ein paar Sätze sagen. Willst du das nicht auch Jesus sagen? Sag Jesus noch ein paar Dinge, dass dir deine Sünden leid tun, dass du ihn jetzt aufnehmen möchtest in dein Leben, dass du ihm nachfolgen willst, dass du dich jetzt bekehren willst, dass er dein Herr sein soll für Zeit und Ewigkeit. So hat er es dann auch getan. Freudig ging er aus dem Raum raus. Sein Leben war von der Zeit an ein anderes. Er hat sich dann entschieden, Theologie zu studieren. Später ist Pastor geworden und auch heute als Pastor tätig für zwei verschiedene Gemeinden. Es gibt ein Lied, in dem es heißt, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Wenn du dich heute für Jesus entscheidest, hat das nicht nur Auswirkungen auf dein eigenes Leben, sondern auch auf das Leben von anderen Menschen. Welch eine Freude ist es, wenn man miterleben kann, dass auch andere diesen Weg finden. Gott möchte dich gebrauchen für andere. Gott möchte dir ein erfülltes Leben schenken, einen Sinn im Leben, ein Ziel im Leben. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Darum lade ich dich ein, komm heute zu Jesus, mach die Entscheidung für Jesus heute fest.